SRF 1.
Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Leicht mehr Stellen in der Schweiz. Was gut tönt, ist nur halb so gut, denn viele neue Stellen hat der Staat geschaffen. Bern und die Hausbesetzer. In der Hauptstadt eskaliert die Gewalt.
Ich schlage den Städten vor, sich Gedanken zu machen über die positiven Effekte einer Zwischennutzung.
Hausbesitzer und Hausbesetzer sollen sich an einen Tisch setzen. Das ein Tipp des Städteberaters. Nach den Krawallen in Bern 10 verletzte Polizisten und die Frage, wie weiter? Gast im Tagesgespräch ist Adrian Wüthrich, Präsident des Berner Polizeiverbands. Die Türken in Deutschland splitten sich auf in Erdogan-Anhänger und Erdogan-Gegner.
Ich denke schon, dass da der Friede in Deutschland erheblich gestört ist.
Augenschein in der türkischen Gemeinschaft in Deutschland. Und Skispringer Simon Ammann ist traurig.
Es ist hart, das auch mitzuerleben, vor allem wenn wir vieles aufgebaut haben.
Von den Jungen will keiner hoch hinaus. Der Skispring-Nachwuchs fehlt. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Die Nachricht könnte uns freuen. In der Schweiz sind im letzten Jahr 15.000 Stellen mehr geschaffen worden. Damit ist die Anzahl Stellen in der Schweiz leicht gewachsen. Was gut tönt, ist es aber nur bedingt. Wirtschaftsredaktorin Anna Lemmenmeier erklärt.
Einmal mehr gingen Jobs im letzten Jahr in der Industrie verloren. Unter dem Strich minus 14.000 Stellen. Der Frankenschock und die schleichende Deindustrialisierung hätten tiefe Spuren hinterlassen, meint der Arbeitsmarktspezialist von der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, Michael Siegenthaler.
In der Industrie beobachten wir im letzten Jahr einen so starken Rückgang wie schon lange nicht mehr und man kann hier sicherlich von einer kleinen Beschäftigungskrise reden.
Damit nicht genug. Die Industrie, das Gastgewerbe oder alle, die ins Ausland exportieren, haben seit längerem Mühe. Nun sei aber ein neues Phänomen dazugekommen, im Dienstleistungsbereich, nämlich
dass eben auch andere Branchen, sogenannte wissensintensive Dienstleistungsindustrien, wie zum Beispiel Finanzindustrie, Versicherungen oder auch Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und solche Geschichten, dass die nicht mehr wachsen. Und das ist eher ein Phänomen des letzten Jahres, der letzten 2 Jahre. Und deswegen ist die Beschäftigungsentwicklung im Moment sicherlich nicht positiv zu beurteilen.
Dass unter dem Strich doch mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden 2016, liegt an den Dienstleistungen. 29.000 neue Jobs hat es dort gegeben. Besonders stark stieg die Anzahl der Stellen im Gesundheits- und im Sozialwesen. Für Arbeitsmarktspezialist Siegenthaler keine gute Entwicklung, denn rein staatsnahes Wachstum sei nicht nachhaltig. Gerade wenn das Beschäftigungswachstum wie jetzt stottere.
Die Schweiz hatte sehr lange Zeit ein sehr, sehr solides, sehr hohes Beschäftigungswachstum. Und das Beschäftigungswachstum im letzten Jahr war deutlich unter diesem Durchschnitt. Also wir sind de facto fast stagniert.
Einen Lichtblick gibt es dennoch. Die Zahl der offenen Stellen ist im Vergleich zum letzten Jahr markant gestiegen. Und offene Stellen bedeuten, dass die Firmen mehr Leute anstellen wollen. Somit ist ein Aufschwung am Arbeitsmarkt in Zukunft zumindest denkbar.
Anna Lemmenmeier. Die weiteren Meldungen des Mittags hat nun Julia Villino.
Mit einem neuen Mechanismus will die UNO die Menschenrechtslage in Syrien künftig regelmäßig überprüfen. Vorgesehen sind Strafdossiers für die schlimmsten Kriegsverbrechen im Konflikt, der seit 6 Jahren andauert. In diesem Jahr sollen dafür 4 bis 6 Millionen Dollar aufgewendet werden. Die Schweiz will diesen Mechanismus finanziell unterstützen. Das kündigte Außenminister Didier Burkhalter in Genf an. Zum Auftakt der 4-wöchigen Sitzung des UNO-Menschenrechtsrates sagte Burkhalter, ein Klima der Straflosigkeit trage dazu bei, Konflikte anzuheizen. Der Mechanismus biete ein Mittel, dies zu verhindern. Im letzten Jahr sind in der Schweiz 85.600 Kinder zur Welt gekommen. Das sind 900 Babys weniger als im Jahr davor, zeigen die provisorischen Zahlen des Bundesamts für Statistik zur Bevölkerungsentwicklung. Ebenfalls zurückgegangen sind die Todesfälle. 64.600 Personen sind letztes Jahr verstorben. Teil der Statistik sind auch Eheschließungen. Knapp über 40.000 Paare gaben sich im letzten Jahr das Ja-Wort. Demgegenüber standen knapp 17.000 Scheidungen. Nach der Antiterror-Razzia im Tessin muss ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft hat mitgeteilt, dass ihr entsprechender Antrag bewilligt worden ist. Der Mann war letzten Mittwoch festgenommen worden. Derzeit läuft gemäß Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren gegen zwei Männer, die verdächtigt werden, die Terrorgruppen Al-Qaida und Islamischer Staat unterstützt zu haben. Auf den Philippinen hat die islamistische Terrorgruppe Abu Sayyaf ein Video veröffentlicht, welches die Enthauptung einer deutschen Geisel zeigen soll. Eine offizielle Bestätigung für den Tod des Mannes gab es zunächst nicht. Der 70-jährige Mann war im November während einer Segeltour entführt worden, zusammen mit seiner Lebensgefährtin. Die Frau wurde damals bereits getötet. In Südafrika fallen die Schäden durch den Herbstheerwurm offenbar geringer aus als ursprünglich befürchtet. Kaltes Wetter, Regen und resistente genetisch veränderte Pflanzen hätten die Herbstheerwurmplage in Südafrika eingedämmt, sagte der zuständige Landwirtschaftsminister der Nachrichtenagentur Reuters. In anderen Ländern im Süden und Osten Afrikas befällt der Heerwurm aber weiterhin einen großen Teil der Kulturpflanzen und gefährdet so die Nahrungsmittelversorgung. In Deutschland sind zwei Raser erstmals wegen Mordes schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Berlin verurteilte die 28 und 25 Jahre alten Männer zu lebenslangen Gefängnisstrafen. Das Gericht folgte damit den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Die beiden Männer hatten sich vor gut einem Jahr in der Berliner Innenstadt ein Rennen geliefert. Einer raste mit etwa 160 Stundenkilometern in ein unbeteiligtes Auto, dessen Fahrer starb noch auf der Unfallstelle. Das Urteil der Berliner Richter ist noch nicht rechtskräftig. Nach der Panne bei der Oscar-Verleihung hat sich das für die Cuvées zuständige Unternehmen PricewaterhouseCoopers entschuldigt. Den Laudatoren sei aus Versehen die Cuvées für die falsche Kategorie überreicht worden, heißt es in einer Mitteilung der Wirtschaftsprüfer. Die Firma ist seit Jahrzehnten für die geheime Zählung und Auswertung bei der Oscar-Abstimmung zuständig. Wie es zur Verwechslung kommen konnte, werde untersucht. In der Kategorie Bester Film wurde zunächst La La Land als Sieger verkündet. Der eigentliche Gewinner ist aber der Film Moonlight. Das Wetter. Mit starkem Wind in der Höhe ist es heute im Norden noch ziemlich sonnig und frühlingshaft bei 14 Grad, mit Föhn sogar bei 17 Grad. Morgen ist es wechselhaft, teils fällt kräftiger Niederschlag, begleitet von stürmischem Wind und lokal auch mal von Blitz und Donner. Die Schneefallgrenze sinkt bis in der Nacht auf Mittwoch auf rund 500 Meter.
Die Bilder aus Bern gestern erinnern an Krieg, Feuer, Gewalt, Zerstörungswut, Tränengas und mehrere Verletzte. Begonnen haben die Krawalle nach einer Hausräumung. Vergangenen Mittwoch räumte die Polizei mitten in Bern einen Wohnblock, der seit Dezember besetzt war. Wie umgehen mit leerstehenden Räumen? Schweizer Städte haben da unterschiedliche Antworten. In Bern ist die Hürde für eine Hausräumung vergleichsweise klein. Christian Lichti.
In Bern entscheidet der Eigentümer, ob er Hausbesetzer in seiner Liegenschaft dulden will oder nicht. Also auch, ob er für eine mögliche Zwischennutzung seiner Liegenschaft offen ist. Lehnt er diese jedoch ab, bringt er bei der Kantonspolizei die Räumung in Gang. Polizeisprecher Christoph Gnägi.
Dazu kann er Anzeige erstatten und einen Räumungsantrag stellen. Und die Polizei tätigt dann die nächsten Abklärungen und ergreift Massnahmen und bestimmt auch, wie und in welcher Form die Räumung durchgeführt wird.
Eigentümer, Polizei und allenfalls Gerichte geben also im Rahmen des Straf- und Zivilrechts das Tempo vor, wie lange die illegale Besetzung andauert. Bei diesem Prozess ist die offizielle Stadt Bern nicht dabei, denn sie bleibt bei Hausbesetzungen meistens außen vor, beklagt sich der zuständige Gemeinderat Michael Ebersold.
Also wir können natürlich nur dort aktiv handeln, wo unsere eigenen Liegenschaften betroffen sind. Das Beste ist natürlich, bevor es illegal besetzt wird, eine Zwischennutzung einzurichten. Aber auch wenn eine Liegenschaft illegal besetzt wird, dann zu versuchen, diese Zwischennutzung zu legalisieren.
Für das braucht es jedoch den Dialog zwischen Eigentümer und Hausbesetzern, um zum Beispiel aus einer leerstehenden Fabrik ein Konzertlokal mit Bar machen zu können oder im Mehrfamilienhaus neue Arbeits- und Wohnformen auszuprobieren. Bern könnte jedoch eine aktivere Rolle zwischen Eigentümern und Hausbesetzern einnehmen. Das zeigt das Beispiel der Stadt Zürich. Dort können Eigentümer ihre Liegenschaft nicht einfach so räumen lassen. Vorher müssen sie der Stadtpolizei ein bewilligtes Abbruch- oder Baugesuch vorlegen oder aufzeigen, wie sie die Liegenschaft umnutzen wollen. Robert Schosch, Sprecher des Sicherheitsdepartements der Stadt Zürich, begründet die zusätzlichen Auflagen für die Eigentümer mit der Verhältnismäßigkeit.
Wenn nun eine Liegenschaft geräumt wird und man weiß, in 2 bis 3 Tagen ist sie wieder besetzt, dann ist das ein unnötiger Leerlauf und eben auch nicht verhältnismäßig. Und entsprechend zieht man von einer Räumung ab, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
Und auch in Genf lässt die Stadt Hausbesitzer gewähren. Aber auch hier nur in Liegenschaften, die der Öffentlichkeit gehören. Der Bund empfiehlt Städten, eine aktivere Rolle zwischen Eigentümern und Hausbesetzern einzunehmen, damit Zwischennutzungen mehr Chancen als Risiken bieten.
Christian Lichti, die Gewalt rund um die Hausräumung in Bern ist heute auch Thema im Tagesgespräch um 13 Uhr. Bessere Verkehrsinfo von 12.41 Uhr in der Region Basel ist die A2 Richtung Luzern zwischen Arisdorf und Sissach wieder offen. Es muss jedoch immer noch mit Stau gerechnet werden. Und bis um 1 erwarten Sie im Rendezvous noch diese Geschichten. Asylbewerber in der Schweiz. Ihre Bewegungsfreiheit darf eingeschränkt werden, sagt ein Gutachten. Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, trat erstmals in seiner neuen Funktion in Genf auf und erfüllte die erste Hoffnung. Er sprach Klartext. Wenn der Körper nur noch als Bürde empfunden wird. Ein italienischer Tetraplegiker befeuert die Debatte über Sterbehilfe in Italien neu. Er will in Zürich seinem Leben ein Ende setzen. Was dürfen Asylsuchende und was nicht? Und wie viel dürfen ihnen die Behörden vorschreiben? Dürfen die Schweizer Behörden zum Beispiel die Bewegungsfreiheit von Asylsuchenden einschränken? Ja, sagt die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, schiebt aber ein Aber nach. Christoph Brunner.
Beispiel Muri. Die Gemeinde im Kanton Aargau hat im Herbst 2015 für Schlagzeilen gesorgt, weil sie Asylsuchenden den Besuch von Spielplätzen und Schulhausanlagen verboten hatte. Die damalige Begründung des Gemeindepräsidenten, die Sicherheit der Bevölkerung müsse gewährleistet sein. Martin Brunschwig-Graf, Präsident in der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, sagt, dies sei ein klares Beispiel, bei dem eine Gemeinde zu weit gegangen sei.
Subjektive Gefühle der Verunsicherung sind nicht okay oder diffuse Ängste sind keine Gründe. Das genügt nicht für ein Bewegungsfreiheitsverbot oder so.
Um Asylsuchenden vorzuschreiben, wo sie sich aufhalten dürfen und wo nicht, brauche es immer eine klare rechtliche Grundlage, sagt Martin Brunschwig-Graf. Ein Rayonverbot müsse beispielsweise bereits in der Polizeiverordnung vorgesehen sein. Und es brauche noch weitere Bedingungen.
Es muss ein öffentliches Interesse da sein und mit einer konkreten Störung, sei es Gefährdung, und das muss auch mit einer gewissen Intensität sich produzieren. Und das heißt, man kann nicht nur sagen, man kann Bewegungsfreiheit beschränken, weil die Leute Angst haben.
Asylsuchende hätten in der Schweiz grundsätzlich die gleichen Grundrechte wie alle anderen Personen, hält die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR in ihrer Mitteilung fest. Das ginge in der öffentlichen Debatte über Asylsuchende manchmal vergessen. Die Kommission will aber Rayonverbote nicht grundsätzlich verteufeln. Gerade bei abgewiesenen Asylsuchenden gehören solche Verbote zu den gesetzlich vorgesehenen Zwangsmaßnahmen, um die Leute zur Ausreise zu bewegen. So verhängt zum Beispiel der Kanton Zürich jedes Jahr rund 300 solcher Rayonverbote. Die Asylsuchenden dürfen dann ihre Wohngemeinde nicht mehr verlassen. In diesen Fällen seien Verbote rechtlich geregelt, sagt EKR-Präsidentin Martin Brunschwig-Graf. Mit dem Rechtsguthaben der Universität Zürich wolle die Kommission aber dort Klarheit schaffen, wo sich die Behörden nicht so sicher seien.
haben schon in der Vergangenheit bemerkt, dass es nicht immer so klar war. Und die Idee ist, dass die Behörden etwas von uns bekommen, wo man erklärt, was sind die Prinzipien und was sind die Sachen, dass man machen könnte oder nicht machen könnte.
Eine Behörde schränkt die Grundrechte von Menschen ein. Ein Thema, das immer wieder für emotionale Diskussionen sorgt. Das Rechtsgutachten der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus soll dabei helfen, dass Kantone und Gemeinden bei ihren Entscheiden niemanden diskriminieren.
Sie hören Rendezvous, es ist 12:45. Von heute an tagt der UNO-Menschenrechtsrat einen Monat lang in Genf. Am Morgen trat der neue UNO-Generalsekretär Antonio Guterres erstmals in seiner Funktion auf. 10 Jahre lang war er wortgewaltiger Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. Und auch die heutige Rede, die war pointiert. Auslandredaktorin Monika Oetli.
Deutliche Worte waren das Markenzeichen von Antonio Guterres schon als Premier von Portugal, dann 10 Jahre lang als UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge. Nun ist Antonio Guterres seit 7 Wochen Generalsekretär der Vereinten Nationen und Dissidenten, politische Gefangene und Verfolgte weltweit hoffen, dass der 67-jährige Portugiese auch in seiner neuen Funktion klare Positionen einnimmt. Schon in seiner Antrittsrede als Generalsekretär Mitte Dezember hatte er sowohl die UNO als auch die internationale Politik massiv kritisiert. Auch die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und den Vormarsch von Populisten in aller Welt hatte er thematisiert. In seiner ersten Rede vor dem UNO-Menschenrechtsrat heute Morgen nahm er das Thema wieder auf.
We are increasingly seeing the perverse phenomenon of populism and extremism feeding off each other in a frenzy of growing racism, xenophobia, antisemitism, anti-Muslim hatred and other forms of intolerance.
Wir sehen immer öfter das perverse Phänomen von Populismus und Extremismus, so Guterres. Populismus und Extremismus verstärken sich gegenseitig durch Rassismus, Fremdenhass, Antisemitismus, antimuslimischen Hass und andere Formen der Intoleranz. Und wohl ganz speziell an den Rat in Genf gerichtet, dessen 47 Mitglieder die Einhaltung der Menschenrechte überwachen sollten, meinte Guterres.
I am here at a time of urgency. Disregard for human rights is a disease. And it is a disease that is spreading north, south, east and west.
Die Missachtung der Menschenrechte ist eine Krankheit, die sich ausbreitet überall auf der Welt. Der Menschenrechtsrat müsse da an vorderster Abwehrfront stehen. Jedes Land der Welt nimmt der Menschenrechtsrat unter die Lupe. Regelmäßig schickt er unabhängige Berichterstatter ins Feld, die die Lage vor Ort untersuchen und beurteilen. In den nächsten 4 Wochen sollen unter anderem die aktuelle Situation in Nordkorea, in Iran, Myanmar oder Syrien beurteilt, aber auch etwa Themen wie das Recht auf Religionsfreiheit oder Kinderrechte thematisiert werden. Oft fallen die Berichte nicht so hart aus, wie manche Mitgliedsländer dies wünschen. Ganz besonders jedoch wird auch von Ratsmitgliedern kritisiert, dass immer wieder Länder in das Gremium gewählt werden, die selber die Menschenrechte mit Füßen treten, die Gefangene foltern, Oppositionelle verfolgen oder Kritiker verschwinden lassen. Saudi-Arabien etwa ist so ein Land, China ein anderes. Diese Länder wurden erst im letzten Herbst in den Rat aufgenommen. Russland hingegen blieb ausgesperrt.
Der Bericht von Auslandredaktorin Monika Oetli.
«Ich will jetzt aus dem Käfig heraus», sagte der 39-Jährige. Gemeint ist, ich will raus aus diesem Körper, ich will sterben. Fabiano Antoniani ist seit 3 Jahren gelähmt und blind. Um zu sterben, ist der Italiener jetzt in die Schweiz gekommen. In seiner Heimat ist Sterbehilfe verboten. Fabianos Geschichte facht im katholischen Italien eine alte Debatte neu an. Franco Battel hat die ganze Geschichte.
Es ist nicht das erste Mal, dass Italien über die Sterbehilfe debattiert, ja regelrecht streitet. Im Osten Roms gibt es zum Beispiel die Piazza Velbi, benannt nach Pier Giorgio Velbi, der schwerstkrank während Jahren darum bat, ja bettelte, man möge sein Beatmungsgerät abstellen, damit er sterben könne. Dem Arzt, der diesen Wunsch 2006 schließlich entgegen der geltenden Gesetze erfüllte, wurde später der Prozess gemacht. Die römisch-katholische Kirche verweigerte Pier Giorgio Velbi gar eine kirchliche Bestattung. Ganz anders die damalige linke Stadtregierung Roms, die die Sterbehilfe befürwortete. Sie benannte, Pier Giorgio Velbi zu Ehren, einen ganzen Platz nach ihm. Welbys Schicksal wurde trotz seiner Piazza bald vergessen. Auf jeden Fall hat der Gesetzgeber das Thema Sterbehilfe seither nicht überdacht. Und so bewegt nun ein neuer Fall Italien, eben jener von Fabiano Antoniani. Vor seinem schweren Unfall war er ein bekannter DJ, ein Musiker. Nachher aber war er gelähmt und blind. Sein Körper sei wie ein Gefängnis, sagt er immer wieder, auch in Videoclips im Internet. Er lebe in einer Nacht ohne Ende und er wolle sterben. Gestern meldeten sich die Begleiter des 39-Jährigen aus der Schweiz, aus Zürich, wo Fabiano heute Morgen mit der Unterstützung einer Sterbehilfeorganisation starb. Zuvor hatte Fabiano Antoniani einen Appell an Staatspräsident Sergio Mattarella gerichtet, eine Videobotschaft. Darin bat er das Staatsoberhaupt darum, sich in Italien das Leben nehmen zu dürfen. Doch aus dem Palast des Präsidenten war nichts zu hören. Und so gilt weiterhin, in Italien sind sowohl die Beihilfe zum Suizid sowie das Absetzen lebensverlängernder Maßnahmen verboten. Ärzte, die Patienten trotzdem bei ihrem Sterbewunsch unterstützen, müssen mit langen Gefängnisstrafen rechnen. «Ihr seid Feiglinge», sagte Fabiano Antoniani an die Adresse der italienischen Politiker. Denn Gesetzesvorschläge wurden zwar eingereicht, doch Parlamentarier aus allen politischen Lagern verschleppen deren Behandlung seit Jahren. Am konkretesten ist der Vorschlag einer Patientenverfügung, die festlegt, welche Therapien oder lebensverlängernde Maßnahmen jemand als Schwerstkranker beanspruchen möchte oder eben nicht. Eine Regelung, die viele europäische Staaten kennen. Doch auch dieser Vorstoß ist im italienischen Parlament versandet. Fabiano Antoniani hat einen Ausweg gesucht und er fand ihn, wie viele andere Italiener auch, in der Schweiz.
Schüler sollten Lehrer und Eltern bespitzeln. Imame müssten nach Ankara rapportieren. Deutsche Medien berichten immer wieder von Spionageversuchen in der türkischen Gemeinschaft in Deutschland. Klar ist, die Türken in Deutschland sind tief gespalten in Anhänger und Gegner des Präsidenten Erdogan. Die Reportage von Deutschland-Korrespondent Peter Vögerli aus Solingen.
Die Realschule Boltenheide liegt mitten im Wald an der Grenze zwischen Solingen und Wuppertal. Inge Sassin ist die Schulleiterin.
Diese Schule ist eine dem Prediger Gülen nahestehende Schule,
erklärt sie gleich zu Beginn. Aber
wir haben kein Bild von ihm, wir kriegen keine Unterstützung von ihm, wir haben keine Anweisungen von ihm, da ist keine Doktrin, die ungeschrieben dasteht.
Es gehe allein um das Bildungsideal. Die Schule steht unter staatlicher Aufsicht und wird zu knapp 90% auch von Nordrhein-Westfalen finanziert. Der Rest kommt von Spendern. Doch nach dem Putsch gegen Staatspräsident Erdogan letzten Sommer ist die Schule ins Visier von Ankara geraten. Es flogen Eier gegen die Schule und
bei uns haben Eltern ihre Kinder abgemeldet und wir haben einen Schwund gehabt von etwa 20%.
Nicht nur die Schülerzahlen brachen ein,
sondern auch die Spender sagten, tut uns leid, wir dürfen das nicht mehr zeigen. Zumal auch viele Banken, die Gülen nahe standen, ich weiß zwar nicht, wie Banken Gülen nahe stehen können, aber es scheint es zu geben, dass diese Banken in der Türkei geschlossen wurden und die wurden abgeschafft.
Angst herrscht auch unter den Lehrkräften. Sie fahren nicht mehr in die Türkei.
Meine Kollegen, türkischen Kollegen, fahren alle nicht mehr. Sie müssen damit rechnen, und das ist keine überbordende Fantasie, sie müssen damit rechnen, dass sie die Pässe abgenommen bekommen und dass sie nicht zurück können.
Grund für die Attacken ist der Trägerverein der Schule. Präsident ist Necatin Toppel, Apotheker in Solingen. Er ist Gülen-Sympathisant.
Es ist so, dass die türkischen Kunden natürlich ausbleiben. Ich kann es prozentual sogar mit geschätzten 90% ausdrücken. Das ist schon eine ganze Menge. Leute drehen sich um, sehen, grüßen einen nicht, ignorieren einen, laufen an einem vorbei, als wäre man nicht da.
Finanziell trifft ihn das nicht, denn die überwiegende Mehrheit seiner Kunden sind Deutsche und es sind sogar aus Solidarität mehr geworden. Andere Türken trifft es härter.
Es gibt ja diese Listen, die verteilt werden, in der ich wohl auch drinstehe, die man als Läden nicht mehr besuchen soll. Ich weiß von Freunden, die zum Beispiel einen Lebensmittelmarkt betreiben, Restaurant etc., dass die schon existenzielle Probleme auch bekommen haben aufgrund dieser Listen, die verteilt werden.
Finanziell hat Topel keine Angst, um seine physische Sicherheit schon, nachdem er einmal tätlich angegriffen wurde.
Man muss Angst haben. Ich habe auch die Empfehlung bekommen durch Ordnungshüter, dass ich mich manchmal umdrehen soll und aus dem Fenster gucken soll, Kameras und sowas einrichten soll für alle Eventualitäten. Und wenn man das gesagt bekommt, dann muss man natürlich auch Sorgen machen.
Es herrscht ein Klima der Angst.
Ich weiß zum Beispiel von einer Denunziationshotline in einer türkischen Zeitung, wo man Namen nennen soll. Ich weiß zum Beispiel von einem Kunden über einen Bekannten, der gesagt hat, ja, ich habe diesen Mann auch denunziert. Eigentlich war er sehr nett und er hat uns nichts getan, aber es ist meine Vaterlandspflicht und ich habe ihn denunziert.
Topel ist schockiert. Sonst würde er diesen Satz nicht sagen.
Jetzt verstehe ich, wie es vor 70 Jahren hier in Deutschland ergangen ist. Und jetzt verstehe ich auch die Stasi-Geschichte an meinem eigenen Körper sozusagen.
Die türkische Gemeinde in Deutschland ist gespalten. Aber das war sie schon immer, sagt der Anwalt Fatih Zingal, ein Erdogan-Anhänger.
Allerdings muss man sagen, dass auch in der Vergangenheit die Menschen, die beispielsweise der Terrororganisation PKK nahegefühlt haben, mit denen hat man auch vorher nicht gesprochen. Diese Spaltung in der türkischen Gesellschaft, das es schon lange gab, und zwar so lange, wie es die Zuwanderung in Deutschland gibt.
Für Zingal wird in Deutschland mit zweierlei Maß gemessen.
Wenn Sie sich mal Anfang der 90er angucken, als beispielsweise die Terrororganisation PKK Autobahnblockaden in Deutschland durchgeführt hat, Mitglieder sich selbst angezündet haben und gewalttätige Auseinandersetzungen es hier gab, das ist besorgniserregend.
Es geht ein tiefer Riss durch die türkische Gemeinde in Deutschland. Die Schlussfolgerung von Schulleiterin Inge Sassin ist bestimmt nicht übertrieben.
Ich denke schon, dass da der Friede in Deutschland erheblich gestört ist. Denn wir haben doch eine ganze Menge türkischer Mitbürger, türkischstämmiger Mitbürger. Und die sind sich spinnefeind im Moment.
Die Situation wird noch aufgeheizter werden, denn in Deutschland rechnet man mit einem Wahlkampfauftritt von Präsident Erdogan noch im März.
Die Reportage aus Solingen von Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli. Es ist unser Traum vom Fliegen, hinstehen und aus eigener Kraft abheben. Die Sportart, die dem Gefühl sehr nahe kommt, ist Skispringen. Und unser Mann der langen Flüge, Simon Ammann, hat jahrelang vorgemacht, wie man es macht. Doch immer weniger Junge wollen wissen, wie Simi die Schwerkraft austrickst. Und das bedeutet, die Zukunft des Schweizer Skisprungsportes steht auf wackeligen Beinen. Michel Schönbächler.
Es gibt diesen einen Athleten, der Euphorie versprüht, der Doppel-Doppel-Olympia-Gold gewinnt, der die Freude am Sport weckt. Nur nach Simon Ammann hat Swiss Ski keinen Athleten zu bieten, der nur annähernd an die Leistungen des Toggenburgers herankommt. Das Interesse schwindet, das schmerzt auch einen Simon Ammann.
Es ist hart, das auch mitzuerleben, vor allem wenn wir vieles aufgebaut haben.
Zum Beispiel den Simon Ammann Jump Parcours, der Kinder motivieren soll, auf die Skisprunglatten zu stehen. Was vielversprechend begann, wurde in diesem Winter klar weniger genutzt, wegen mangelndem Interesse der regionalen Skiclubs oder ungenügender Koordination. Und genau da ist das Problem, es wird zu wenig in die Kinder- und Jugendförderung investiert. Im Gegenteil, in den letzten 15 Jahren sind 13 Skisprunganlagen für Kinder in der Schweiz geschlossen worden. Skisprungchef Bernie Schödler von Swiss Ski.
Das ist für mich absolut auch unverständlich und sehr, sehr traurig. Es geht in die Richtung, dass es mir wehtut im Herz. Man hat gemerkt, dass man Kinderschanzen auch mit den nötigen sicherheitsrelevanten Geschichten ausstatten muss und haben dann halt viele gesagt, ups, das kostet Geld, das lassen wir doch besser bleiben.
Immer weniger Kinderschanzen und da kommt der nächste Knackpunkt, keine Trainer mit Festanstellungen. Bernie Schödler ist aber überzeugt, es braucht vor allem für die Kinder und Jugendlichen professionelle Trainer, die den Skisprunglehrlingen die komplexe Technik beibringen können. Nur da ist die große Frage.
Wer zahlt? Muss das Swiss Ski machen? Sind die Regionalverbände involviert? Wir haben ein Projekt in der französischsprachigen Schweiz, funktioniert hervorragend, Zusammenarbeit Berner Oberländer Skiverband und Skiromont. In der Mitte hat man es abgelehnt. Traurig, tragisch, selbstverständlich enttäuschend. Aber ich komme wieder mit der Idee und werde es nochmals versuchen. Also steht der Tropfen, hüllt den Stein.
Hoffentlich nicht zu spät, denn Simon Ammann wird früher oder später zurücktreten. Dann gibt es vorerst keine Weltcup-Siege und keine Euphorie mehr. Doch der noch aktive Amann will sich nicht entmutigen lassen.
Dass wir die negativen Gedanken nicht einfließen lassen, sondern auch im Team mit den Coaches weiterhin an diesen Baustellen, die wir haben, weiterarbeiten und auch als Mannschaft trotz diesem Trend, der manchmal auch ins Negative drehen will, entgegentreten. Und da sind wir wirklich vehement dran.
Denn nur so lockt die Euphorie die Kinder auf die Skisprungschanze und der Traum vom Fliegen kann auch in der Schweiz weitergeträumt werden.
Michelle Schönbechler, gleich eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch zum Thema Gewalt. Gewalt auch an Polizisten aktuell in Bern. Der Präsident des Berner Polizeiverbands ist bei uns im Studio. Zuerst noch das Neueste aus der Nachrichtenredaktion mit Julia Villino.
UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat vor zunehmendem Populismus gewarnt und den Menschenrechtsrat in die Pflicht genommen. Dieser müsse sich an vorderster Front wehren. Der Menschenrechtsrat trifft sich ab heute in Genf. Ende 2016 hatten mehr Menschen in der Schweiz eine Arbeitsstelle als ein Jahr davor. Die Beschäftigung stieg um 0,3%, teilt das Bundesamt für Statistik mit. Für das Plus sorgte vor allem der Dienstleistungssektor. In der Industrie gingen Stellen verloren. Nach der Antiterror-Razzia im Tessin muss ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der Antrag sei bewilligt, teilt die Bundesanwaltschaft mit. Diese führt derzeit gegen zwei Männer ein Verfahren. Sie sollen Terrorgruppen unterstützt haben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.